Rekord drücken.
Sehr gut. Also wir sprechen heute über die fünf Pfade zur Buddhaschaft und über die Klassifizierung von Bodhicitta nach dem Grad des spirituellen Verständnisses oder der spirituellen Reife. Ich persönlich fand in meinem Weg in den Buddhismus fand ich das immer total cool, dass es, wie der Berater sagt, immer eine Roadmap gab. Ja, also ich als Berater brauche ja immer eine Roadmap. Also wo bin ich heute und was ist der Zielzustand und mit welchen Meilensteinen und Zwischenzielen und welchen irgendwie KPIs, Key Performance Indicator, komme ich eigentlich dahin? Ja, also insofern war das für mich der ideale spirituelle Weg, weil Buddhismus liefert genau das. Ja, also von heute Suffering Schmack, ja, leidendes Wesen in Samsara, bis übermorgen erleuchtetes Wesen Buddha, 10. Bumi-Level und so weiter, noch 16 Leben, höchstens vielleicht auch nur 7 oder nur 1, je nachdem. Also 3 Szenarien, ja, klarer Pfad, viele unterschiedliche Meilensteine dazwischen und alles total klar beschrieben.
Kritischer Pfad 3 Jahre,
genau. So, also mir als Berater kam es total entgegen und ich fand es eigentlich total logisch von Anfang an. Und ich möchte mich nicht selbst dabei ertappen, etwas Negatives über andere Religionen zu sagen, deswegen schicke ich das voraus. Ich bin ja, wie viele von euch, christlich erzogen, also ich bin getauft und ich bin konfirmiert und ich habe ein christliches Glaubensbekenntnis abgelegt, bevor ich auf diesen buddhistischen Weg kam. Nur damals habe ich es nicht verstanden. Ja? Also nicht die Religion hat ein Defizit, sondern ich hatte eins. Ich habe nämlich aus dem, was man mir dabei gebracht hat in der Kirche und im Konfirmationsunterricht, nicht wirklich verstanden, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Ich konnte mich irgendwie damit anfreunden, dass man irgendwie sich an die 10 Gebote hält und ich hatte so ein vages Verständnis der Dreifaltigkeit und ich hatte irgendwie so ein bisschen was glaubt, ich verstanden zu haben, aber weder habe ich genau verstanden, was es für mich bedeutet, noch was ich tun soll, noch auf welchen Weg ich mich begebe. Deswegen fand ich das in der buddhistischen Lehre immer eine Befreiung für mich, dass es so ein logischer Weg ist. Das heißt aber nicht, dass deswegen ich irgendwas Negatives sage über das Christentum, sondern ich sage eigentlich etwas über mich. Mir haben damals die Samen gefehlt und das Verständnis, das in dieser Religion zu finden, was ich nun im Buddhismus für mich gefunden habe. Viel von dem, was ich am Anfang im Christentum nicht begriffen habe, habe ich überhaupt erst durch meine buddhistische Ausbildung begriffen. Also heute wäre ich wahrscheinlich ein deutlich besserer Christ, als ich das jemals war in meiner eigentlichen christlichen Vorzeit. Ich sage heute immer in meiner Familie, wenn man mich fragt, wie ich das so handhabe mit diesem Weg, ich sage immer, ich bin bikonfessionell. Ja, heutzutage darf man ja in alle möglichen Richtungen unterschiedliche Ausprägungen haben. Also meine Ausprägung ist eine bikonfessionelle. Ich bin nach wie vor meinen christlichen Wurzeln irgendwo verpflichtet. Ich bin im Übrigen auch nicht aus der Kirche ausgetreten, sondern nach wie vor in der evangelischen Kirche, aber natürlich seit vielen Jahren überzeugter Buddhist und mit allen Glaubensbekenntnissen und Wows und Gelübden gesegnet, die es auf diesem Pfad gibt. Gut. Geshe Michael hat am Anfang, als ich ihn gehört habe, gesagt, die SEI-Kurse sind sehr wertvoll, weil sie sind die Zusammenfassung eines 12-jährigen Geshe-Studiums. Und im Prinzip steckt da genau das Gleiche drin, was die Leute im Kloster in 12 Jahren machen. Und wenn ihr die durchgemacht habt, die SEI-Kurse, dann wisst ihr das, was ein Geshe auch weiß und dann seid ihr eigentlich ein Geshe. Ich habe mir mal am Anfang überlegt, ob ich tatsächlich dieses Zertifikat vergebe, aber nachdem wir hier im Westen sind und kein Tibetisch können und ich mich jetzt nicht anlegen wollte mit der tibetischen Orthodoxie, habe ich das nicht getan, aber das Wissen entspricht dem. Ich habe mir damals in meiner Verblendung gedacht, Also im Marketing sind schon besonders stark die Amerikaner, das haben sie irgendwie drauf. Also die Dinge uns so zu verkaufen, dass das irgendwie einem kompletten Geschichtsstudium entspricht, Donnerwetter. Und ich habe eigentlich nicht wirklich dran geglaubt, ehrlich gesagt. Und mein eigener Lehrer, Lama Marut, hat dann immer gesagt, der beste Ort auf dieser Welt, auf dem ihr sein könnt, um Erleuchtung zu erlangen, ist hier in diesem Leben, in diesem Job, in dieser Familie, mit diesen Freunden, in dieser Umgebung, in diesem Land und in diesem Gesellschaftssystem, in dem ihr seid. Und er hat es deswegen gesagt, um es abzugrenzen von, wir haben manchmal so ein bisschen das naive Verständnis, wir sind eigentlich nur Buddhisten zweiter Klasse, weil wir sind weder Tibeter, noch leben wir in einem Kloster, noch sind wir Mönche, noch sind wir irgendwie in Indien. Und wir sind nicht in der Ramsala und wir sind nicht da, wo diese Religion eigentlich herkommt. Also insofern beschäftigen wir uns mal so ein bisschen spaßeshalber damit, wie in einem Hobby oder wie in einem, ich sag mal, abgespeckten, in einer Light-Version des Ganzen. Aber eigentlich wäre es ja viel besser, wir wären tibetische Mönche und wären ein Kloster, weil dann wären wir richtig nah an dem eigentlichen Weg zur Erleuchtung. Und auch das habe ich damals gehört und es ist durch mich hindurch gerauscht und ich habe mir gedacht, ja, okay, aber ist das wirklich so, ich hier als Geschäftsführer in meinem Job und irgendwie 40 Stunden und Familie und kein Kloster und ist das denn tatsächlich für mich der richtige Weg zur Erleuchtung? Funktionieren denn diese 5 Pfade für mich? Und vor einigen Wochen habe ich einen echten Tibeter kennengelernt, Tenzing. Und Tenzing ist Tibeter, er ist schon im Exil geboren. Seine Familie hat mit dem Dalai Lama diesen Trek durchs Himalaya nach Nordindien angetreten. Also er ist Tibeter, obgleich er das physische Tibet nicht gesehen hat. Er war 8 Jahre Mönch in einem Kloster in Südindien. Und die Dinge, die er mir beschrieben hat, die entsprechen im Prinzip genau dem, was Lama Marut uns immer erzählt hat. In einem tibetischen Kloster kommen etwa 300 Mönche auf einen Lama und 90% der Zeit verbringen sie damit, ihren Lebensunterhalt zu sichern, irgendwie das Kloster am Laufen zu halten, zu arbeiten, Gemüse zu ernten, zu kochen und irgendwie das Leben am Laufen zu halten. Und wenn sie sehr viel Glück haben, dann treffen sie einmal eine Stunde pro Woche auf diesen Lama und ansonsten sind es dritte Weltverhältnisse, in denen sie 90% der Zeit damit beschäftigt sind, ihr Überleben zu sichern. Dazu kommt, dass die Ausbildung, die diese Mönche erhalten, noch nicht mal im Ansatz dem nahe kommt, was wir hier in diesen ACI-Kursen haben und was Geshe-la zu Recht bezeichnet hat als die Essenz eines Geshe-Studiums. Ich habe dann Tenzing gefragt, hey, hast du auch mal überlegt, irgendwie ein Geshe-Degree zu machen, so in meiner Naivität? Und dann guckte er mich so völlig entgeistert an und sagte, I'm poor, Geshe, very expensive, need a lot of money. Ja, und dann hat er mir das mal so erklärt, ja, und hat mir erklärt, dass nun keineswegs wie in unserem Schulsystem jeder begabte Mönch nun auf einmal ein Geshe-Degree erwirbt, weil man im Kloster auf ihn und seine großen spirituellen Fähigkeiten aufmerksam wird und ihn deswegen in diesen Geshe-Studiengang aufnimmt, sondern man wird geboren in eine Familie, die über die finanziellen Mittel verfügt, die es einem erlauben, dem Kloster großzügige Spenden zu machen. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man sich so eingesetzt für die Finanzierung seines Lamas, seines Instituts, dieses Klosters etc., dass man dann, wenn zusätzlich zu den materiellen Voraussetzungen, die man hat, auch noch die spirituellen Fähigkeiten anerkannt werden, dass man dann unter Umständen aufgenommen wird in ein Geshe-Programm, was einem unter Umständen nach 12 bis 15 Jahren den Zustand an Wissen erreicht, den ihr hier vor euch habt in 3 Aktenordnern, ja, in 18 ACI-Kursen. Und das, was uns unsere Lehrer mit auf den Weg gegeben haben, nämlich das ist die Essenz eines Geshe-Studiums. Und ihr verfügt im Gegensatz zu Hunderttausenden von Tibetern, die das vielleicht gerne machen würden, über die spirituellen Qualifikationen, sonst wärt ihr nicht hier, über die intellektuellen Qualifikationen, das hier zu verstehen. Ja? Und ihr findet es in eurer Sprache vor und ihr seid in einem materiellen Setting, das es euch ermöglicht, dass ihr heute von 9 bis 11 nicht irgendwo kochen oder kellnern müsst, um euer nacktes Lebens, um euren nackten Lebensunterhalt zu verdienen, sondern ihr habt die Chance, dieses Studium zu machen und mit mir diesen Kurs zu hören. Diese Bedingungen als solche sind insgesamt besser als alle anderen Bedingungen, die jemals irgendjemand auf diesem Planeten hat. Das wird niemand toppen. Das toppt kein Mönch, das toppt niemand in Tibet und das toppt schon gar niemand, der als armer buddhistischer Mönch mit nichts als seiner Robe in einem südindischen Refugee Camp in einem Kloster untergekommen ist und von irgendeinem Lama einmal pro Woche irgendeine Unterweisung kriegt. Also das müsst ihr euch bitte vergegenwärtigen oder immer wieder vor Augen führen, dass das die Plattform ist, die ihr ab, von der ihr abspringt, auf diese 5 Pfade, auf die wir gerade eingehen, gleich eingehen werden und dass das unprecedented ist, also irgendwie zum ersten Mal vorkommt und dass ihr, wer immer ihr wart, in euren vorigen Existenzen schon sehr viel positive Samen angesammelt hat, die euch das in dieser Form, in dieser kompakten Form für euch ermöglichen. Ja, es gibt nicht viele Menschen auf dem Planeten, die diese Möglichkeit haben und die sie in der Form haben und wir dürfen uns bei unseren Lehrern, die uns das ermöglichen, jeden Tag verbeugen und ihnen aus tiefstem Herzen danken dafür, dass sie uns diesen Zugang ermöglicht haben. Gut, die 5 Pfade, die Roadmap zur Erleuchtung. Der erste Pfad, Pfad der Anhäufung oder in der englischen Variante Path of Accumulation. Der beginnt in dem Moment, wo man die Entsagung entwickelt hat. Und dann betritt man diesen ersten Pfad der Anhäufung und es bezieht sich quasi auf das Moment, das man in seinem eigenen Geiste entschieden hat, nämlich zu sagen, ich kehre der trügerischen Realität, dass die Dinge da draußen mir eine endgültige Befriedigung bringen, den Rücken und mache mich auf den Weg, Samsara zu verlassen. Das heißt, Anhäufung oder Accumulation bezieht sich damit eben hauptsächlich auf die Entsagung und unser Commitment zur Entsagung und eben nicht auf die Ansammlung von Verdiensten, obwohl wir natürlich durch diese Entsagung und durch das Erkennen, dass uns die Dinge keinen eigenen Nutzen bringen und kein eigenes Vergnügen bringen, obwohl wir damit natürlich auch einiges an Verdiensten ansammeln. Der nächste Pfad ist der Path of Preparation oder auf Deutsch der Pfad der Vorbereitung. Und der Pfad der Vorbereitung ist die Vorbereitung auf die direkte Wahrnehmung der Leerheit, also das Erwerben eines immer besseren intellektuellen Verständnisses der Leerheit oder der Emptiness. Wer von euch vielleicht das eine oder andere Foto mal von unserem ACI Kurs 18 mit Venerable Nimpo gesehen hat, da hatten wir so ein kleines Schweinchen im Hintergrund drapiert aus unserem Spielzimmer hier, aus unserem Kinderspielzimmer. Und das war eine Anspielung auf ein Zitat von Venerable Nimpo, der gesagt hat, Emptiness is like a greasy pig, also Leerheit ist wie eine gseifte Sau, wie man in Deutschland oder in Bayern sagen würde. Immer wenn man glaubt, jetzt hat man sie, ja, dann entwischt sie einen wieder. Und so ist es mit dem Verständnis von Emptiness auch. Also als ich meinen ersten Podcast von Lama Marut gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, ist doch logisch, dass die Dinge keine Self-Existence haben. Und ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, abgehakt. Das war ein bisschen zu optimistisch. Ich habe noch manches Mal mit diesem Konzept der Leerheit gerungen, tue es immer noch. Und Geshe Michael hat mal in irgendeinem Teaching gesagt, er geht davon aus, dass man so etwa 2000 Hours of Emptiness Teachings braucht, ja, also sich mal 2000 Stunden intellektuell mit diesem Thema beschäftigt haben muss, meditiert haben drüber, SCI-Kurse darüber gemacht haben, es geteacht zu haben und so weiter, bis es so weit durch unser Conceptual Mind hinuntergesackt ist in unser wirkliches tiefes Verständnis, dass wir sagen können, unser intellektuelles Verständnis von Leerheit ist an einem Punkt, wo wir im Prinzip dann die Chance haben oder das Potenzial haben, eine Direct Perception of Emptiness, DPE, oder eine direkte Wahrnehmung der Leerheit auf Deutsch zu haben, was dann gleichzeitig der Path of Seeing sein wird. Die direkte Wahrnehmung der Leerheit oder Direct Perception of Emptiness ist ein Zustand, auf den wir im SCI-Kurs 6 nochmal, glaube ich, 6 war es, sehr intensiv eingehen werden. Und da ist auch eine Originalklasse dabei, wo Geshe Michael berichtet über seine eigenen Erfahrungen auf diesem Weg. Und es bleibt so ein bisschen offen an der einen oder anderen Stelle, ob er über sich spricht oder einen anderen Mönch, der das erreicht hat. Und das liegt ein bisschen daran, dass man in aller Regel schweigt zu dieser Direct Perception of Emptiness und daraus kein großes Attainment macht, also keine große Eigenschaft, die man irgendwie erreicht hat. Wer länger im Kontext von Geshe Michael sich aufhält, wird für sich persönlich zu dem Schluss kommen, dass dieser Mensch den Path of Seeing durchschritten hat und wird für sich selber zu dieser Einschätzung kommen. Da greift aber dann wieder ein Verständnis von Emptiness, nämlich the magic of empty teachers. Ja, also ob ihr das Karma habt, einen eurer Lehrer als einen Lehrer zu sehen, der wohl diesen Path schon durchschritten hat und der auf diesem Level ist, hängt von den Samen ab und von dem Karma-Yoga, den Dienern der Lehrer, die ihr tatsächlich macht. Insofern kann sich euer Verständnis an diesem Punkt auch over time ein Stück weit verändern und kann sich weiterentwickeln. Der Path of Seeing oder der Pfad des Sehens ist die direkte Wahrnehmung der Leerheit, die Direct Perception of Emptiness. Und das erste Bodhisattva Bhumi, also der erste von den 10 Bodhisattva Bhumi Levels, wird erreicht, wenn man die Leerheit direkt wahrnimmt und dabei ein Mitgefühl entwickelt hat, in dem Herzen, die beiden Dinge gehören unentwirrbar zusammen. Wir können da heute nicht drauf eingehen, aber in dem Kurs 6 wird das relativ intensiv nochmal wiederholt oder beschrieben, wie dieser Path of Seeing tatsächlich abläuft. Und es gibt viele Beschreibungen, die über Stunden sehr klar und deutlich beschreiben, wie im Prinzip diese wenigen Minuten, die dieser Path of Seeing eigentlich dauert, die das nochmal im Detail erklären und es nochmal im Detail nahebringen und klären. Die 10 Bodhisattva Bhumi Levels, die korrespondieren mit dem Pfad 3 und 4. Also Bhumi Level 1 bis 7 ist dem Pfad 3 zuzuordnen und Bhumi Level 8 bis 10 ist dann dem Pfad 4 der Gewöhnung oder Habituation in der englischen Variante zuzuordnen. Ich habe mich mal zwischendurch gefragt, warum gibt es eigentlich diese 10 Bumi-Levels oder diese 10 Bodhisattva-Levels und hat es denn überhaupt irgendeine praktische Relevanz? Ja, die hat es dann später, wer so ein bisschen die Kontroverse über Geshe Michael in der tibetischen Community verfolgt hat über die Jahre oder sich da ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass man ihm ja vorgeworfen hat oder dass ihm Teile aus der tibetischen Orthodoxie vorgeworfen hat, dass er ein jahrhundertealtes Konzept einer Spiritual Partnership als Teil eines tantrischen Trainings, dass er das öffentlich gemacht hat, nämlich seine Spiritual Partnership mit Lama Christie. Und der Kern der spirituellen Diskussion und der Interpretation dieses Verhaltens drehte sich um die Frage, darf eigentlich ein Mönch und Tantra-Praktizierender einen realen Spiritual Partner haben, mit dem er eine platonische Beziehung im tantrischen Stil führt? Und die Interpretation begann dann bei der Frage, muss man ein 8th-Level Bodhisattva oder ein 10th-Level Bodhisattva sein, um diese tantrische Praxis eines spirituellen Partners nicht nur in seinen Gedanken als Mindtraining, sondern mit einem realen physischen Partner machen zu dürfen. Und diese Diskussion hatte dann zwei spannende Level. Das erste nämlich, muss man ein 8th-Level oder 10th-Level Bodhisattva sein? Und der zweite Teil, der natürlich dann mitschwingt, ist Geshe Michael ein 8th-Level Bodhisattva oder ein 10th-Level Bodhisattva? Und ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, entweder Venerable Phil oder Lama Marut, weiß ich nicht mehr genau, dass es also auch Briefe oder Korrespondenz gibt, die er eingesehen hat, wo im Prinzip sich Mönche, Lama Zopa war das, sehr klug und ein bisschen auch sibyllinisch äußern, so nach dem Motto, für ein 8th-Level Bodhisattva ist das völlig in Ordnung, was wollt ihr eigentlich? Und je nachdem, mit welchem Karma man auf diesen Brief guckt, erkennt man entweder eine Watschen an Geshe Michael, so nach dem Motto, was bildest du dir eigentlich ein? Oder man erkennt eine Autorisation durch einen hohen Lama dieses Verhaltens, je nachdem, mit welchen Samen man im Prinzip auf diesen Brief guckt. Also es hat schon in unserer direkten Lineage eine sehr praktische Bedeutung über das, was wir da sprechen. Und mir ist es in Erinnerung geblieben mit diesem 8th-Level Bodhisattva. Der letzte Pfad ist der, ich habe noch nicht den Pfad der Habituation erklärt. Der Pfad der Habituation oder der Pfad der Gewöhnung ist, ich habe ein einziges Mal für wenige Minuten in einer Direct Perception of Emptiness real erfahren, dass die Dinge keine Self-Existence haben. Ich habe begriffen, dass die Teekanne nicht aus sich selbst heraus existieren kann, sondern dass sie für mich nur als Teekanne existiert, weil in dem Moment mein Geist auf eine leere Hülle aus Forms und Shape vor mir das Bild einer Teekanne projiziert und in diesem Moment Samen aufgehen, die es mich ermöglichen, diese Colors und Shapes als Teekanne wahrzunehmen und in diesem Moment sie als Teekanne für mich funktioniert. Dies kann ich intellektuell verstehen. Ja, also ihr habt jetzt alle meine intellektuelle Begründung verstanden. In der Direct Perception of Emptiness, in der direkten Wahrnehmung der Leerheit, begreife ich zum ersten Mal in meinem Leben diesen Zustand physisch mit all meinen Sinnen und bin ab diesem Moment, klickt ein Schalter in meinem Wesen, in meinem Ich, in meinem Geist, zum ersten Mal physisch real und unmediated durch mein Conceptual Mind, also mit meinem quasi tiefsten Ich in Kontakt gekommen mit dieser direkten Wahrheit und dieser direkten Wahrnehmung der Leerheit. Und in dem Pfad der Habituation, der Gewöhnung, erinnern wir uns daran, wie dieses Gefühl, was uns in dem Path of Seeing zum ersten Mal klar geworden ist, sich angefühlt hat, Das heißt, wir sehen danach die Dinge wieder als self-existent, aber wir wissen aus einem Urverständnis der Sicherheit heraus, dass das ein Trugschluss ist und wir müssen uns das nicht mehr intellektuell einreden. Ja, also ich muss mir heute intellektuell einreden, dass dieses Ding hier von Brigitte keine self-existent glasses sind. Ja, und ich muss mir, bitte, Brille, dieses Ding ist da, Brille, keine self-existent Glases sind und ich muss mir als mentales Hilfskonstrukt den Hund vorstellen, der durch den Raum kommt und das als Chew-Toy begreift und daran rumsabbert an dieser Brille. Ja, ich könnte natürlich auch den Stift nehmen, the pen. Ja. Also ich muss mir das intellektuell, muss ich mir das zusammenbasteln und ich brauche Hilfskonstrukte wie den Hund, damit ich es auch glaube. Und das intellektuelles Verständnis. Im Pass of Seeing habe ich zum ersten Mal die wirkliche True Nature erkannt und die True Nature der Emptiness dieser Brille erkannt. Und im Path of Habituation dreht sich das jetzt genau um. Also ich sehe dieses Ding weiterhin als Brille, ich sehe als self-existent, aber ich erkenne es total als Täuschung oder als Trugschluss. Also vorher sehe ich es self-existent als Brille an, danach sehe ich es als Trugschlussbrille an, weil ich einmal gesehen habe, was es tatsächlich ist. Und das ist im Prinzip dieser Path of Habituation. Also ich gewöhne mich an das, was ich in der Leerheit erkannt habe und übe mich darin, meine Wahrnehmung von dem, was ich täglich um mich herum sehe, an diese Erkenntnis anzupassen, aus die ich in dem Path of Seeing, also in der direkten Wahrnehmung der Leerheit in der Direct Perception of Emptiness gesehen habe. So, das liegt ein bisschen daran, dass die Samen, die ich über Jahrhunderte, Jahrtausende, viele Leben und auch in diesem Leben angesammelt habe, die mich dazu zwingen, Dinge als self-existent anzusehen, nach wie vor reifen. Deswegen poppen immer noch permanent irgendwelche Objekte in mein Bewusstsein, die ich als self-existent wahrnehme, aber ich erkenne das als Täuschung an. Letzter Pfad, Path of No More Learning. Nirvana oder Buddhaschaft ist erreicht. Diesen Satz finde ich etwas verkürzt oder misleading, wie der Engländer sagen würde. Nirvana erreiche ich lange vor der Buddhaschaft. Also Nirvana als Cessation of all mental afflictions erreiche ich vor der Buddhaschaft. Brigitte schluckt.
Auch was? Die Buddhaschaft wird als Nirvana bezeichnet, als Nirvana des Mahayana.
Ja. Okay, wir haben
einen. Du meinst also Lower Nirvana.
Wir haben einen theologischen Disput, den wir am Ende dieser Klasse ausdebattieren werden. Path of No More Learning bedeutet, wir sind permanent und dauerhaft befreit davon, Dinge als self-existent zu sehen. Und unsere Samen, Dinge als self-existent zu sehen, sind erloschen und aufgebraucht. Es gibt keine mehr. Und wir sehen dann die Dinge tatsächlich so, wie sie real sind. Mein eigener Lehrer Lama Marut hat relativ lange philosophiert über diesen Path of No More Learning, weil er sich ein bisschen gestört hat an dem No More Learning. Also es kontrastiert etwas mit dem heutigen Anspruch, lebenslanges Lernen, Lernen geht immer weiter, Lernen geht unendlich in die Zukunft. Und er hat gesagt, sein Verständnis davon ist nicht, dass wir alle in einem Wachkoma irgendwo liegen und nur noch mit unseren Sense Powers irgendwelche Dinge wahrnehmen, sondern sein Verständnis von diesem No More Learning ist, dass wir kein strukturelles Wissen mehr lernen müssen, weil wir einmal die ultimative Realität aller Dinge erkannt haben. Das ist aber nicht bedeutet, dass wir kein Sachwissen mehr erarbeiten. Also wären Brigitte und ich erleuchtet und wir würden als zwei Buddhas einen Sonntagsspaziergang machen und ich würde einen Strauch kennen, den Brigitte noch nicht kennt, ja, dann, obwohl sie sich auf dem Path of No More Learning befindet, könnte ich ihr als Buddha, der neben mir spazieren geht, erklären, dass es sich bei dieser Pflanze um eine Schlehe handelt und sie hätte an der Stelle etwas gelernt. Das passt nicht ganz, ins Konzept der Zeit, weil Buddhas sind omniscient, ja, das heißt, sie wissen alles. Auch das hat Lama Marut an diesem Punkt erwähnt und gesagt, dass er da selber noch ein bisschen hängt mit dieser Omniscience und dem Collapsing of all times. Ja, aber da kommen wir dann ein klein wenig später auch nochmal drauf. Also dieser Path of No More Learning ist derjenige, dem wir uns vom intellektuellen Verständnis her am schwersten nähern können und wo wir ein klein bisschen nochmal drüber nachdenken müssen, wie er sich denn tatsächlich anfühlen könnte. Ja. Was wir über diesen Pfad wissen, ist, dass wir kein Strukturwissen im Sinne von, wir müssen Dinge ablegen oder Dinge in unserem Verständnis erwerben, mehr haben, sondern dann sind wir durch, fertig und erleuchtet. Gut, Klassifizierung von Bodhicitta nach dem Grad des spirituellen Verständnisses. Es gibt dort vier Arten. Die erste, bitte sprecht mir das kurz nach, das ist Geshe-la immer wichtig und bringt gute Samen. Mupa, Chupai, Semkhye. Semkhye ist immer der Wunsch nach Erleuchtung, Mupa ist die Überzeugung und Chupai ist die Handlung. Also man handelt aus der Überzeugung heraus, dass die Dinge nicht aus sich selbst existieren, also keine Self-Existence mehr haben. Man besitzt den erleuchteten Wunsch, allen fühlenden Wesen zu helfen und hat die Leerheit noch nicht direkt gesehen. Also man erkennt, dass man diese Dinge als täuschende Realität wahrnimmt und glaubt intellektuell daran, dass diese Leerheit existiert. Aber man denkt eben noch, dass Dinge aus sich selbst heraus existieren. Man nimmt die auch noch als sich selbst heraus existieren wahr. Aber man ist schon überzeugt davon, dass die Dinge in Wirklichkeit nicht aus sich heraus existieren. Also diese Art von Bodhicitta hat man auf den ersten beiden Pfaden, also auf dem Path of Accumulation und dem Path of Preparation oder auf Deutsch der Anhäufung und der Vorbereitung. Das zweite Level von spirituellem Verständnis ist dann, sprecht es mir nochmal nach an der Stelle bitte, Laksam.
Dakpai.
Semkhye ist wieder der Wunsch nach Erleuchtung. Dakpai ist rein. Und Laksam ist, ich übernehme uneingeschränkt die persönliche Verantwortung. Also heißt, ich habe die Leerheit direkt gesehen und sehe damit die Dinge tatsächlich, wie sie wirklich sind. Dadurch wird unser Bodhicitta natürlich viel intelligenter und viel stärker. Also das erreicht einen brutalsten Boost dadurch, dass ich einmal eine Direct Perception of Emptiness hatte und dass ich die Leerheit direkt gesehen habe. Ich gebe dann die intellektuelle Vorstellung endgültig auf, dass die Dinge aus sich heraus selbst existieren. Ich weiß also, dass die Dinge nicht self-existent sind, aber ich bin dennoch gezwungen, warum? Aufgrund meiner alten Samen, sie so wahrzunehmen, wie sie deceptive, also täuschend, self-existent, also self-existierend sind. Wenn ich mich nicht gerade im Zustand tiefer Meditation befinde, in dem ich am ehesten wieder anknüpfen kann an meine Direct Perception of Emptiness und an meine direkte Erfahrung der Leerheit, über die ich meditiere. Das heißt, ich hänge noch ein bisschen meiner angeborenen Sichtweise nach, dass Dinge self-existent sind, aber in der Meditation sehe ich die Dinge als empty, als leer, und wenn ich nicht meditiere, sehe ich sie als self-existent. Weil man die Leerheiten direkt gesehen hat und den Path of Seeing absolviert hat, sieht man das als Täuschung und erkennt die Welt, die einen umgibt, als Deceptive Reality. Und zwar nicht mehr intellektuell, ja, also intellektuell können wir auch alle sagen, ist alles deceptive, alles empty, dieser Rechner ist empty, dieser Stift ist empty. Aber wenn ich einen Moment diesen Gedanken der Emptiness fallen lasse, dann sehe ich einen Stift und ich sehe einen Block und ich sehe eine self-existent Joanna und eine self-existent Kamera vor mir. Und nur wenn ich mich intellektuell wieder dazu zwinge zu sagen, hast du mal gelernt, dass das in Wirklichkeit gar nicht so ist und du weißt ja Colors and Shapes und dein Mind sucht ein Image und schmeißt es über die Colors and Shapes und durch deine Samen wird daraus dann ein Ding, was für dich tatsächlich funktioniert. Also wenn ich mir diese Herleitung dann irgendwie mal einen kurzen Moment nicht im Geiste vergegenwärtige, dann sind Dinge wieder self-existent. Je länger und je intensiver man sich auf diesem Pfad befindet, desto öfter ertappt man sich natürlich in der Deceptive Reality und erinnert sich dann wieder daran, dass der ranzige Partner, der einem gerade gegenüber sitzt, der unhöfliche Verkehrsteilnehmer, der einen schneidet, der unwillige Mitarbeiter, der einen gerade ärgert, der nörgelnde Kunde und so weiter, nun gerade eben nicht self-existent sind, sondern dass wir gerade das Reifen von karmischen Samen erleben, live dabei. Also bei Karma sitzen sie in der ersten Reihe, würde der Werbetexter sagen, live dabei erleben, welche Samen wir in der Vergangenheit in unserem eigenen Kino gepflanzt haben. In diesem zweiten Level hat man also den Path of Seeing erlebt und diese Art von Bodhicitta, Laksam, Dakpai, Semkhye haben wir deswegen auf dem Path of Seeing und dem Path of Habituation. Der Path of Habituation heißt auch in einigen Übersetzungen Path of Meditation, weil im Tibetischen Habituation und Meditation, also die Gewöhnung und die Meditation, die gleichen Ursprung haben. Und weil wir ja auch in der Meditation ist gleich Habituation, am ehesten wieder zurückfinden in diesen einmal, in dieses einmal gehabte Erlebnis der Direct Perception of Emptiness und da die Verbindung dazu am unmittelbarsten, am direktesten ist. Pfad Nummer 3, Nampa Minpai Semkhye. Sprecht mir nochmal nach, bitte. Nampa.
Minpai.
Semkhye. Gereiftes Bodhicitta, gereifter Wunsch nach Erleuchtung. Man sieht fühlende Lebewesen und möchte helfen. Also wenn man fühlende Lebewesen sieht, dann sieht man sie nicht als sich selbst heraus existierend, hat aber noch die Samen, sie aus sich selbst heraus existieren zu sehen. Also man hat den angeborenen Glauben an die Self-Existence der Dinge aufgegeben. Man sieht auch das Selbst nicht mehr als self-existent. Und außerhalb der Meditation sieht man die Dinge als leer, als empty. Man hat die angeborene Gewohnheit, Dinge aus sich selbst heraus existieren zu sehen, aufgegeben, hat die hinter sich gelassen. Man kann die Dinge nie mehr als self-existent sehen, obwohl man immer noch die Samen dafür hat. Man hat noch, ist noch kein Buddha, weil man eben noch karmische Samen im Geist hat, die Dinge aus sich heraus als self-existent zu sehen. Und man denkt nicht mehr, dass die Dinge aus sich selbst heraus existieren. Man sieht die Dinge nicht mehr als self-existent, aber man hat noch einige Samen übrig, Dinge als self-existent zu sehen. Diese Art der von Bodhicitta ist genau das, was wir auf dem Pfad der Gewöhnung überwinden, auf dem Pfad der Habituation. Und wie vorhin schon gesagt, Bhumi Level 8 to 10, Bhumi Stufen 8 bis 10, erleben wir auf diesem Path of Habituation, auf dem Pfad der Gewöhnung. Nummer 3, Drippa Pakpai Semkhye. Drippa?
Drippa.
Pakpai.
Semkhye.
Übersetzt heißt das Hindernisse, Dripa heißt Hindernisse, Pakpai beseitigt und Zemke wieder der Wunsch nach Erleuchtung oder Bodhicitta. Man denkt nicht mehr, dass die Dinge aus sich selbst heraus existieren und man sieht sie auch nicht mehr als self-existent und es gibt keine Samen mehr, die Dinge als self-existent wahrzunehmen. Das ist ein Buddha. Also das ist der Path of No More Learning. Man hat sowohl das Verständnis erreicht, dass Dinge nicht self-existent existieren, intellektueller Art, als auch die direkte physische Wahrnehmung der Leerheit, erweitert von dieser einen Direct Perception of Emptiness in einen Dauerzustand. Und man hat darüber hinaus noch alle Samen abgestrampelt, die einen noch in der Vergangenheit dazu gezwungen haben, die restlichen Dinge als self-existent zu sehen. Das war der vierte Zustand der Klassifikation von Bodhicitta. Dann gibt es noch eine ganz unterschiedliche, eine ganz andere Betrachtung auf dieses Thema, nämlich mit welchem Gefühl oder mit welcher Stimmung, mit welcher Herangehensweise bewege ich mich auf diesen Pfad. Da gibt es drei. Nummer eins ist Gyalpo Tabui Semkye, königsgleiches Bodhicitta. Sprecht mir nochmal nach, bitte. Gyalpo.
Gyalpo.
Tabui.
Tabui.
Semkye.
Semkye.
Gyalpo Tabui Semkye, königsgleiches Bodhicitta. Ich werde zuerst selbst Erleuchtung erlangen und dann andere zur Erleuchtung führen. Also wie ein König, der voranschreitet, der als oberster Diener seines Volkes sich versteht, bin ich derjenige, der zuerst Erleuchtung erlangt und dann andere zur Erleuchtung führt. Zweites Bodhicitta ist das hirtengleiche Bodhicitta. Chibu,
Chibu,
Tabu,
Tabu,
Semkye.
Semkye.
Chibu, Tabu, Semkye, hirtengleiches Bodhicitta. Also ich stelle sicher, dass alle anderen zuerst Erleuchtung erlangen, aus meinem tiefen Mitgefühl für andere heraus. Und erst dann bin ich soweit. Also ich muss erst allen anderen zur Erleuchtung helfen und dann, wenn dieser Job getan ist, dann bin ich der Letzte, der im Prinzip Bodhicitta erlangt. Das dritte, Fährmann, gleiches Bodhicitta, Nyenpa.
Nyenpa.
Tabu.
Tabu.
Semkye.
Semkye.
Nyenpa, Tabu, Semkye, Fährmann, gleiches Bodhicitta, heißt alle gleichzeitig. Also wie der Fährmann auf der Fähre alle gleichzeitig über den Fluss fährt, bin ich derjenige, der mit allen anderen gleichzeitig Erleuchtung erlangt. Geshe-la sagt, das ist weniger jetzt eine logische Abfolge oder es ist weniger so, dass es Type A und Type B eher so Hirte oder eher Königspersonality gibt, ja, und man sich so in eine Rubrik einreiht, sondern er sagt, es ist eher das Gefühl, das man dabei hat und im Prinzip sind alle drei gleichzeitig gültig oder nicht gültig. Wenn wir uns nochmal erinnern an den Knoten, den wir vorhin hatten, im Moment der Erleuchtung sind wir ein Buddha. Für einen Buddha ist die Zeit collapsed into one time, also all time is one time. Das heißt, auch die Zukunft, in der alle Wesen erleuchtet sein werden, ist collapsed in einem Moment. Das heißt, wenn ich ein Buddha bin, dann erlebe ich gleichzeitig alle Zustände von alle sind nicht erleuchtet und ich bin der Erste, über alle sind erleuchtet und wir sind alle erleuchtet, weil time collapsed und ich deswegen nicht mehr die Unterscheidung der Zeit habe, die genau in diesen drei Punkten steckt. Also in den drei Punkten steckt eine zeitliche Abfolge. Entweder ich zuerst oder die anderen zuerst oder alle gleichzeitig. Und das sind drei intellektuelle Betrachtungsweisen des gleichen Themas, die sich auflösen im Moment der Buddhaschaft, weil wenn ich aus dieser Dreiteilung den Aspekt Zeit hinausnehme, dann verschmelzen sie in einen Punkt. Brigitte möchte das nachher mit mir debattieren. Okay. Diesen zweiten Hirtengleiches Bodhicitta, den machen wir uns manchmal zunutze in unserem Alltagserleben, wenn wir eine Meditation pflegen, last one left. Ja, also das geht ungefähr so, alle außer mir sind erleuchtete Wesen und sind geschickt, um mir als Letzten, der noch nicht erleuchtet ist, zur Erleuchtung zu verhelfen. Ja, und das ist eine ganz praktische Sichtweise, weil wenn man gerade im Begriff ist, sich zu ärgern, ja, über den angry boss oder über den schwierigen Mitarbeiter oder über den genervten Partner, dann kann man sich im Prinzip mit hirtengleichen Bodhicitta ganz gut behelfen, indem man sagt, okay, die sind alle erleuchtet, ja, und die sind quasi als Engel mir geschickt, um eine ganz bestimmte Mental Affliction, die ich gerade habe, zum Erlöschen zu bringen und mir bei dieser Cessation, also dem Ende dieser Mental Affliction, zu helfen. Wenn also jemand all meine Buttons drückt und ich mich gerade ärgere, dann ist das ein erleuchtetes Wesen, was mir gegenübersteht und was in speziell meinem Case von meinem Case Manager geschickt wurde, um mir zur Erleuchtung zu verhelfen. Gut, das war die Klassifikation nach den drei Arten. Dann haben wir noch die Klassifikation nach der zugrunde liegenden Natur. Zwei Arten. Erste, Munpa Senkye.
Munpa Senkye.
Gebet, Bodhicitta. Also der Wunsch nach Erleuchtung, der nicht direkt davon abhängt, dass man die Bodhisattva-Gelübde ablegt und sich in Bodhisattva-Taten übt. Und der zweite, Jukpa Semkye, handelndes Bodhicitta, der Wunsch nach Erleuchtung, der direkt davon abhängt, dass man die Bodhisattva-Gelübde ablegt und sich aktiv auch als Bodhisattva verhält. Wir wissen, dass Gelübde ein ganz wichtiger Schritt sind oder Vows im Englischen auf diesem Weg zur Erleuchtung, weil sie uns massiv dabei unterstützen, schneller auf diesem Weg voranzukommen. Ein Gelübde, welches ich ablege, eine bestimmte Handlung nicht mehr zu tun, nicht mehr zu lügen, nicht mehr zu stehlen, nicht mehr zu betrügen, etc., wird um ein Vielfaches mächtiger, wenn ich es tue im Rahmen eines Gelübdes, das ich abgelegt habe. Und auf der anderen Seite, Downside, wenn ich dieses Gelübde breche, dann ist auch das wiederum viel schädlicher. Das gilt sowohl im Sutra-Pass als auch im Tantra-Pass. Also wenn ich eine Tantric Initiation nehme, dann nehme ich gleichzeitig tantrische Gelübde. Und wenn ich diese tantrischen Gelübde nehme und ernst nehme und danach praktiziere, dann ist das ein Boost auf dem Weg zur Erleuchtung, der mir hilft, es viel, viel schneller zu tun. Wenn ich die tantrischen Gelübde breche oder sie vielleicht gar nicht kenne oder sie nicht gut genug kenne, sie aus Versehen breche, sie mit Absicht breche, wie auch immer, dann kann das auch sehr gefährlich sein. Ja, und dann kann ich damit sehr weit zurückgeworfen sein oder zurückgeworfen werden auf diesem Weg, den ich da gehe. Wenn ihr schon mal das ein oder andere tantrische Symbol gesehen habt, dann sieht man häufig einen Bodhisattva, der auf einem Tiger reitet. Ja, also Riding a Tiger ist eine häufige Metapher. Riding a Tiger sagt es genau. Ja, also auf einem Tiger reite ich sehr viel schneller als auf irgendeinem lahmen Pferd. Dazu muss ich aber zum einen wissen, wie ich mich auf diesen Tiger halte und nicht runterfalle. Und auf der anderen Seite, wenn ich nicht aufpasse, dann kann mich dieser Tiger natürlich verletzen, auffressen, töten. Und es signalisiert auch gleichzeitig ein bisschen die Gefahr, die da mit verbunden ist. Also ein Gelübde ist ein Beschleuniger in beide Richtungen, ja, in Nirvana und in Lower Realms in beide Richtungen. Und ich muss in dem Moment wissen, was ich tue. Deswegen ist auch Teil der Bodhisattva-Gelübde, die ihr vielleicht eines Tages ablegen werdet oder schon abgelegt habt, wenn ich in die Runde neben mir gucke, auch diese Gelübde zu verstehen, sie ausgiebig zu studieren und sie tatsächlich dann auch sehr intensiv einzuhalten und sie in eurer täglichen Book Practice immer wieder durchzuzirkeln, so dass ihr sicherstellt, dass ihr sie A kennt und B auch tatsächlich einhaltet. Also heißt, diese beiden Arten von Bodhicitta haben wir auch noch. Und natürlich ist die Nummer zwei das handelnde Bodhicitta um ein Vielfaches wirksamer und schneller als die erste Passenke, diese gebetsartige Bodhicitta. So, letzte Klassifikation, die braucht ihr nicht für die Homework zu wissen, aber ist trotzdem sinnvoll. Das offensichtliche Bodhicitta an der Stelle, also ein Buddha werden zu wollen, um allen fühlenden Lebewesen zu helfen, oder ultimatives, ultimate Bodhicitta, die direkte Wahrnehmung der Leerheit, die Direct Perception of Emptiness, die man erfährt und die nicht primär etwas damit zu tun hat, den anderen helfen zu wollen. Gut. Das wäre die heutige Klasse. Wenn ihr Fragen habt oder wenn Brigitte Anmerkungen hat zu der Frage, was passiert, wenn ich aus den drei Denkweisen des Bodhicittas Zeit eliminiert habe, weil ich erleuchtet bin, dann bitte noch um Ergänzungen oder Fragen.
Ja, ich würde wirklich gern zu dem Königsgleich, Hirtengleich und Dämonsgleich was sagen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich die Klasse gehört habe und dann gefragt habe, ja, es ist doch irgendwie ganz klar, es muss doch Hirtengleich, ist doch sozusagen das Ideal, das wir anstreben, weil wir ja mitfühlend sind und wollen, dass andere zuerst erleuchtet werden. Und dann kam ziemlich platt zurück, ja, wie kannst du den anderen wirklich helfen, erleuchtet zu werden? Und das kannst du eben nur als Buddha. Deswegen ist im Mahayana, denke ich, schon der Königsweg eigentlich der präferierte Weg. Wir streben an, erleuchtet zu werden, damit wir anderen helfen können, erleuchtet zu werden. Das wäre meine Anmerkung.
Ja, so hat es auch Geshe-la in der Originalklasse skizziert. Mhm. Also für ihn ist es nötig, quasi zuerst erleuchtet zu sein, weil man nur dann allen anderen helfen kann.
Wirklich
helfen kann. Das ist ein Sutra-Verständnis und es mag noch ein anderes Verständnis
des Buddhismus geben. Wir sind in der Sutra-Klasse.
Genau. Ja, klar. Ja, ja. Nur ab und zu geben wir ja einen Ausblick auf das, was noch kommen könnte. Gut. Wer hat Fragen, ihr Lieben? Okay, keine Fragen. Dann.
Doch, warte einen Moment.
Petra, ich wäre auch enttäuscht gewesen.
Hallo Holger. Ja, kannst du mir noch mal ganz kurz. Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Ich höre dich wunderbar. Ich sehe dich sogar.
Nein, ich muss nur oft abschalten, weil ich habe eine ganz schlechte Verbindung hier in den Bergen. Kannst du mir nur kurz die fünf Pfade der Butterschaft ganz kurz, ich habe da einen Knopf, ich verstehe sie nicht ganz.
Ja, Anhäufung, Vorbereitung, Sehen, Gewöhnung, nicht mehr lernen, sind die fünf.
Das sind nur die Stufen, die ich durchmache. Ich tue jetzt mal als erstes mal anhäufen.
Okay. Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, passieren die alle linear, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wo bin ich gerade? Ja.
Danke, dass du meine Fragen stellst.
Ja, also wir haben diese Frage mal Venerable Phil gestellt, der darauf geantwortet hat, seine FPMT-Lamas hätten auf diese Frage immer gesagt, ich bin noch nicht mal so weit, dass diese Pfade eine Rolle spielen würden, also ich bin noch vor Anhäufung. Ja, das wäre die korrekte Antwort, um sich nicht den Stolz hinwegreißen zu lassen, zu sagen, yeah, ich bin jetzt Preparation, weil Accumulation habe ich ja hinter mir gelassen. Ja, also die große Gefahr einer Selbsteinordnung ist die einer Selbstüberschätzung und damit die eines Ego, Attachment, Stolz, Komplexes, sich hier irgendwo einsortieren zu wollen. Eigentlich ist die Frage nach der Einsortierung, die Antwort darauf ist, sortiere dich selbst nicht ein, führende Lamas tun das auch nicht. Begreife die fünf als intellektuelle Verständnis, Cluster auf einem Pfad zur Erleuchtung, die natürlich irgendwo sich auch überlappen oder wir wieder zurückgeworfen werden in bestimmten Situationen auf einen bestimmten anderen Pfad. Also ich komme ja aus der IT, ja, und da hat man ja früher bei Großrechnern so ein Zeitscheibenverfahren gehabt, wo bestimmte Prozesse immer so ein paar Millisekunden CPU-Zeit gekriegt haben. Und so geht's mir hier mit diesen fünf Pfaden, ja. Also irgendwann habe ich mal eine Millisekunde Pass of Seeing und dann habe ich wieder 3 Wochen Pass of Accumulation und dann habe ich mal einen Geistesblitz und habe 10 Sekunden Pass of Preparation und irgendwo so reime ich mir das zurecht, die Antwort auf die Frage, wo bin ich da? Aber die echte Antwort ist, sortiere dich da nicht selbst ein.
Danke, danke. Jetzt hast du mir einen Druck weggenommen.
Gut, sehr gut. Dann war die Frage auch für alle anderen eine sehr wichtige. Gut, dann Prayers.
Sang Sashi
Kuki Shukshin Metok Tram Rira Blinshin Linde Gyenpa Di Sangye Shindu Mikte Ulwa Di Doku Nanda Shingla Drupa Shok Idam Guru Ratna Mangala Kam Niryatayami Gewa Di Kevo Kun Sunam Yeshe Tsok Tsok Shin Sunam Yeshe Le Jung Wei Dampa kumni tupa shok.